Regionaljournal Wochengast.
Heute ist es der Andrea Bianca. Nach 30 Jahren als reformierter Pfarrer von Küsnacht hört er auf. Zu seinem Abschiedsgottesdienst sind mehr als 500 Leute gekommen. Andrea Bianca hat nämlich vieles ein bisschen anders gemacht als die anderen. Zum Beispiel hat er Scheidungsritual angeboten, er hat das Vaterunser umgeschrieben und einmal hat er auch in der Kirche eine Bar aufgebaut. Andrea Bianca ist darum weit über Küsnacht aus bekannt worden. Hans-Peter Künzi hat mit ihm geredet.
Andrea Bianca, wenn man sie googelt, dann kommt als erstes ein Artikel, wo sie als Kultpfarrer beschrieben werden. Der Begriff Kultpfarrer, wie gefällt Ihnen der eigentlich?
Ich bin nicht ganz sicher. Also auf die einen Seite finde ich es echt noch lässig, weil es unterscheidet mich von irgendjemandem. Da gibt es ja wirklich hunderte von Pfarrern. Aber Kult hat so ein bisschen beides an sich. Zum einen ist es lässig, weil es ist ja letztlich das Gleiche, was drinsteckt in der Kirche. Dass es um einen Ort geht, wo man etwas nachgeht. Und zum anderen ist es natürlich ein bisschen zur Auszeichnung, dass jetzt dem Besonderen ist. Und es hat immer zwei Seiten.
Eben, Sie haben ja ganz viele besondere Sachen gemacht. Sie haben einmal eine Bar aufgestellt in der Kirche. Sie haben einmal den Beat Schlatter auf die Kanzel geholt. Sie segnen Tiere. Sie haben unser Vater umgeschrieben. Sie machen das Scheidungsritual. Und mit Ihrem alten VW-Käfer, der aussieht wie der Herbie aus diesem Film aus den 1960er, 70er Jahren, machen Sie Videopredigten. Was ist denn der Antrieb, um all das zu machen, um eben alles auch ein bisschen anders zu machen?
Der Antrieb kommt eigentlich noch aus der Kindheit. Weil meine Eltern waren zwar in der Grossmünstergemeinde, ich bin dort aufgewachsen in Zürich, und gleichzeitig haben sie das Gefühl gehabt, es ist so ein bisschen lau, es ist ein bisschen leer, es fehlt etwas an Engagement, und sind dann zu einer Freikirche. Und diese Freikirche war mir zu eng. Aber was geblieben ist von dort, ist so ein bisschen der Antrieb, das vom Glauben wirklich weiterzubringen, aber jetzt halt mit Mitteln, die uns entsprechen. Dass man nicht muss in so eine Kirche gehen muss, um wirklich etwas von Gott und Glauben zu haben.
Sie haben jetzt für Jugend erzählt, als junger Mann. Warum haben Sie sich dann eigentlich entschieden, Pfarrer zu werden?
Das war ein recht langer Prozess. Weil zuerst wollte ich an die HSG. Ich fand, ich werde Unternehmer wie mein Vater. Und dann haben wir eben die Frage, wie ich gesagt habe, nicht losgelassen, wie könnte man mit Gott auch etwas anfangen. Und dann bin ich am Sonntag vorher, als es losgegangen ist, eine Kollegin telefonieren, die ich gewusst habe, die studiert Theologie, will es einfach mal probieren. Und dann bin ich am Montag, an dem besagten Montag in die Theologische Fakultät, Thema war Versuchung, durch alle Fachrichtungen durch und dort hat es mir dreimal eingenommen.
Und dann eben haben Sie das Studium gemacht, sind Pfarrer geworden und dann einfach als Pfarrer am Sonntag eine gute Predigt halten und sich unter der Woche um Gemeindemitglieder kümmern, die zu Hause in der Stube besuchen. Das war Ihnen jetzt wenig gewesen, oder?
Es war einfach dort schon am Abnehmen gewesen. Und ich habe gemerkt, es kommen eigentlich nur noch die Leute am Morgen, am Sonntag in die Kirche, wo ich unter der Woche nichts mit ihnen zu tun habe. Und dann meine Freunde gesagt, nein, das kannst du so nicht machen. Und dann bin ich dem nachgegangen, was machen sie denn? Und da hören sie zum Beispiel Musik oder gehen eben in eine Bar reden und reden dort mehr. Und dann gefunden, warum können wir das nicht verbinden?
Und dann eben, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Eben, ich habe vorhin noch zwei, drei Sachen aufgezählt, mal eine Bar in der Kirche aufstellen oder eben auch irgendeinen Comedian wie der Beat Schlatter auf die Kanzel holen. Wie sind die Idee gekommen?
Durch die Schule. Ich habe Schule gegeben, Sek und Kanti. Und wenn man dort mit denen redet, mit diesen Jugendlichen, dann ist man ganz schnell dort, wo es Ideen gibt. Also ich musste nur zuhören, nachfragen. Und dann hat der eine gesagt, du, wir spielen in einer Band. Dann habe ich gesagt, okay, komm, wir machen etwas. Können wir mit mir spielen? Und dann haben wir Stairway to Heaven auf die Kanzel gemacht. Dann haben ein paar Freude gehabt. Und dann gibt es ein das andere. Und plötzlich hat man die beiden Welten verbunden.
Und das ist bei allen gut angekommen? Oder hat es auch mal Leute gegeben, die gefunden haben, wir kommen hier in die Kirche, weil wir eine gute Predigt haben wollen, uns ein bisschen intellektuell mit dem, was da in der Bibel steht, auseinandersetzen? Oder haben alle von Anfang an gefunden, eine super Sache, wie der das macht?
Nein, natürlich nicht. Also die Kerngemeinde war recht kritisch, weil die gibt es ja schon noch. Und die haben auch etwas davon, am Sonntag in die Kirche zu gehen, morgen. Und die haben sich ein bisschen gewehrt. Und dann musste ich es am Nachmittag machen oder am Abend machen. Und dann haben aber meine Jugendlichen gefunden, sind wir dann keine Kirche? Zählten das nicht? Zählt nur das am Sonntagmorgen? Und dann gefunden, so, jetzt bin ich ein bisschen der Anwalt von diesen Jugendlichen und sage, wenn wir zu Abend etwas machen und das irgendetwas mit Gott und Glauben zu tun hat, dann machen wir am Sonntagmorgen nicht auch noch etwas.
Also Sie haben, kann man sagen, Sie haben eigentlich die Kirche, den Betrieb, wie das zu und her geht, ziemlich modernisiert und trotzdem ganz viele Leute treten immer noch aus der Kirche. Also nützt das gleich nicht?
Zwischendrin hatte ich wirklich immer eine Krise, weil wo dann so der erste ehemalige Konfirmierte austreten ist, wo ich mit ihm, mit den Töffeln und mit dem Auto und allem drum und dran ein Bier trinken, eine gute Zeit hatte, da hat es mich total getroffen und dann nochmal gesagt, warum denn? Und dann gesagt, weißt, ich kann einfach nicht an Gott glauben. Und aus dem aus ist die Phase 2 entstanden. Ich habe gemerkt, ich kann nicht nur sozial sein. Ich muss wirklich dem nachgehen, was ist Gott, was ist das Bild von Gott, wie kann man gleich noch beten. Und seitdem bin ich eigentlich eher doppelt motiviert, um dem entgegenzuheben. Aber dann müssen die Mitglieder eben können ihren eigenen Glauben einbringen und ich muss mit meinem, was ich gelernt habe im Studium, ein Stück weit zurückfahren.
Dann kommen wir jetzt gerade zu den Fragen, vor allen Fragen, die man einem Pfarrer überhaupt stellen kann. Also gibt es Gott wirklich? Glauben Sie da hundertprozentig dran?
Ich bin immer wieder am Suchen. Ich habe noch ein Jahr in Kalifornien studiert, recht früh, und habe gemerkt, es geht weniger darum, sicher zu sein, 100% gibt es Gott, sondern sicher zu sein, es lohnt sich 100% dem immer wieder nachzugehen, weil die Welt ist zum Teil wirklich recht schwierig und auch alle anderen Fragen sind recht offen, was die Antworten angeht. Und da finde ich es total sinnvoll, dieser Frage weiter nachzugehen, zu überlegen, was würde denn jetzt das bedeuten, wenn es Gott gibt? Und darum habe ich manchmal auch Gebet so angefangen, wenn es dich gibt, Gott. Und das hat viel mehr gebracht, als eine vermeintliche Sicherheit ausstrahlen, die ich ja nicht haben kann.
In dem Zusammenhang vielleicht die gleiche Frage angenommen. Am 1. Januar von diesem Jahr wäre ein Ehepaar aus Küsnacht zu Ihnen gekommen und hätte gesagt, mein Sohn, meine Tochter, die hat gestern zu Gromontano Silvester feiern und ist dann bei dieser Brandkatastrophe ums Leben gekommen, zusammen mit 40 anderen jungen Menschen. Wie kann Gott, wenn es den gibt, wie kann Gott so etwas zulassen? Was hätten Sie dem Ehepaar geantwortet?
Das die Frage ist eben, wer oder was ist Gott? Und das hängt damit zusammen, dass ganz viele von uns eine Vorstellung haben, Gott muss das, die oder der sein, der allmächtig ist. Also etwas, was hätte verhindern können, dass das passiert.
Sagt man auch manchmal so, der Allmächtige, the Almighty im Englisch, das ist schon ein gängiger Begriff.
Ja, dort bin ich echt davon weggekommen. Also wenn ich würde etwas von Gott sagen, im Versuch zu hoffen oder zu erahnen, dass es so sein könnte, dann wäre es nicht allmächtig, sondern allliebend oder allmitgehend. Also ich glaube...
Wobei, das ist auch nicht so allliebend, wenn wir jetzt bei dem schlimmen Beispiel bleiben von Gromontana.
Ja, gerade dort ist natürlich schnell dazugekommen und ich habe da an dem Morgen wirklich Gottesdienst gehabt, dass es ja nicht einfach eine Naturkatastrophe ist, sondern auch eine menschliche. Das sehen wir immer mehr. Und das Allliebende wäre wie so ein Wert, den wir auch mit nachzuleben haben. Und da bin ich auf der Schiene von, es ist nicht einfach Gott, der etwas macht. Und es sind nicht einfach Menschen, die etwas machen, sondern idealtypisch würden wir es zusammen machen und Gott wäre in uns drinnen stimmen, um wir dann genau zu schauen, dass man so verbaut, dass nichts passieren kann oder möglichst wenig. Und wenn es dann immer noch passiert, oder? Dann ist halt Liebe, das kennst du auch bei den Eltern, die können nicht alles verhindern. Aber die müssen dem da sein, wenn etwas passiert, was nicht passieren soll. Und dann nicht auch sagen, jetzt ist es deine Sache und schau allein.
Schwieriges Thema, schauen wir jetzt noch auf einen anderen Aspekt. Eben, Sie sind jetzt 30 Jahre Gemeindepfarrer gewesen, und zwar nicht von irgendeiner Gemeinde, sondern eben von Küsnacht, eine von der reichsten Gemeinden vom Kanton Zürich, eine von der reichsten Gemeinden von der Schweiz und damit wahrscheinlich eigentlich eine von der reichsten Gemeinden von der ganzen Welt. Sie sind also so ein bisschen salopp gesagt gleich der Pfarrer gewesen von den Reichen und Privilegierten. Hat das jetzt in dem Pfarralltag, wenn Sie einmal am Sonntag auch Predigt gehabt haben, hat das auch eine Rolle gespielt?
Zum Teil. Also sicher, wenn es Taufen, wenn es Trauungen und wenn es Trauerfeiern gegeben hat. Weil dann sind die Leute natürlich auch zu mir gekommen. Und dann ist es immer darum gegangen, was gibst du in die Kollekte oder was sind die Werte, die jemand gelebt hat. Und ich diskutiere es wirklich eins zu eins auf den Punkt. Was ich nicht mache, ist, Leute im Vorfeld in eine Schublade rein tun und sagen, nur weil sie reich sind, sind sie schlechter aus kirchlicher Sicht. Ich schaue es wirklich immer noch mal genau situativ an. Und was ich glaube auch können erreichen, ist, dass Einzelne wirklich auch nochmal sich selber in Frage gestellt haben, wenn es um Taufen und Hochzeiten gegangen ist, gerade bei Taufen. Ich gebe jedem Paar bei der Taufe 12 Fragen, die sie genau beantworten müssen, wo es um so Fragen geht. Was gebe ich weiter? Bei der Hochzeit, was sind die Werte, die wir zusammen leben wollen? Was ist gut, was ist schlecht? Und bei der Trauerfeier, und wo ist das Leben nicht so gewesen, wie es jetzt sein soll? Und dann, wenn man dann Leuten die Chance gibt, dann verändert sich vielleicht etwas sogar im Familiensystem.
Und eben die Ungleichheit von Arm und Reich, das ist ja durchaus auch ein Thema in der Bibel. Es gibt da ganz viele Zitate und Aussagen. Und kann man glaube ich so sagen, vereinfacht, die Kirche ist da eher auf der Seite der Armen. Gibt es ja auch Bibelstellen da dazu. Haben Sie das dann Ihren Küsnachterinnen und Küsnachter während Ihrer Sonntagspredigt manchmal schon so gesagt?
nicht auf der Kanzel oben, weil das ist eine Kommunikationsfrage. Weil dann redet nur ich und sie müssen noch hocken und zuhören und können sich nicht wehren. So Sachen habe ich sehr klar besprochen, aber in einem Gespräch jetzt wie mit Ihnen, wo jemand eine Antwort geben kann und sagen, warum. Und was wir gemacht haben, sind Benefits. Dass man wirklich gesehen hat, man müsse andere Art von Veranstaltungen haben, nicht nur eine Kollekte noch bei irgendeinem Gottesdienst hinten dran, sondern wirklich auf das eingehen und ein Engagement fördern, das systemisch ist. Weil letztlich müssen wir das System versuchen zu verändern und nicht nur Anpassungen im System durchführen. Und das macht jemand nur, wenn jemand dann motiviert ist von sich aus. Und darum habe ich auch vielleicht 3 Jahrzehnte gebraucht, um etwas zu erreichen. Da kannst du nicht hinkommen und sagen, weißt du was, du musst jetzt und so wie du lebst, ist schlecht.
Und jetzt also sind die 3 Jahrzehnte vorbei, seit ein paar Tagen, und Sie sind Ex-Pfarrer von Küsnacht. Wenn Sie jetzt zurückschauen, was finden Sie jetzt gleich? Das ist mir super gut gelungen und das hätte vielleicht noch besser sein können.
Also besser sein hätte vieles können. Ich bin nach jedem Gottesdienst wirklich nicht zufrieden gewesen und gefunden, ich habe es nicht erreicht, manchmal, dass die Leute genug anders raus sind. Das betrifft nicht nur das Soziale, was sie sagen, das betrifft das Emotionale, das Mentale und das Seelische, weil für das ist eigentlich die Kirche da, dass du reingehst und merkst, es passiert etwas mit mir, es verwandelt sich etwas mit mir, dass ich nicht wegen dem Pfarrer dort vorne, sondern wegen mir in dieser Kirche drin finde, ich will mein Leben anders gestalten. Und dort ist es manchmal so gewesen, dass ich dachte, gute Idee gehabt, hat funktioniert am Schreibtisch, hat funktioniert irgendwo, wenn ich aufs Velo bin oder so, aber nachher in der Kirche plötzlich ist der Funken nicht gesprungen. So der eine Punkt. Und das ist wirklich, es mag mich und darum würde ich gerne weiterarbeiten und immer noch dranbleiben und einfach neu versuchen, einen anderen Weg finden.
Machen Sie auch, kommen wir gerade noch drauf. Aber gleich auf was sind Sie vielleicht gleich jetzt auch rückblickend am meisten stolz, finden Sie mal. Also das habe ich jetzt wirklich noch, das habe ich jetzt wirklich noch gut gemacht. Also
das war die Überraschung am letzten Sonntag, wie viele Leute gekommen sind, die mir geschrieben haben und gesagt haben, du hast mich geprägt. Dank dir habe ich das Gefühl, mal, es könnte vielleicht Gott geben. Dank dir sind gewisse Werte, die ich vorher zu wenig mich dafür eingesetzt habe, wichtiger geworden. Und einfach all die Beziehungen zu diesen Menschen, bis zu den Musikerinnen und Musikern hin, die ihre Lieder anders singen, die ich sie interpretieren, das ist mir offenbar besser gelungen, als ich je erträumt hätte oder gedacht hätte.
Und jetzt eben der Schluss von Küsnacht ist ja gleichzeitig der Anfang von etwas Neuem. Sie zügelt mit ihrer Frau, der Katharina Hobby, die ebenfalls eine bekannte Pfarrerin ist, auf Schaffhausen. Warum geht es dort hin und was machen Sie denn dort?
Was ich dort mache, weiss ich auch noch nicht ganz genau.
Weil Sie auch weitermachen als Freelance-Pfarrer, habe ich gelesen.
Ja, also selbst schon. Das ist aber nicht irgendwie auf Schaffhausen beschränkt oder bezogen. Also das Freelance-Pfarrer ist vielleicht ein blöder Ausdruck. Ich habe einfach gemerkt, es braucht wirklich eine Transformation, sowohl bei den Beziehungen, bei einem selber, aber auch in Firmen und Organisationen. Und da bringe ich etwas mit. Ich bin auch noch Kirchenrat, das ist der Regierungsrat der Reformierten. Das ist so ein kleines Firmen, wo ich auftun und schauen, ob das jemand interessiert. Aber Schaffhausen ist eigentlich wie so eine Oase. Weil wir haben etwas gesucht. Man war 30 Jahre im Pfarrhaus gewesen. Und am Anfang haben sie noch gesagt, wir hätten dafür 600'000 ein Häuschen. Dann gefunden, erstens habe ich das Geld nicht und zweitens brauche ich nicht. Und jetzt ist es einfach schlicht mit dem Pfarrgehalt, wo nachher eine Pension gibt, nicht möglich gewesen, dagegen zu bleiben. Und dann ist wirklich nochmal die Frage gekommen, warum kann man mit 65 nicht etwas machen, was man mit 25 können? Ich bin locker mit 25 auf Kalifornien, habe niemand gekannt, bin noch nie da gewesen. Und dann fand ich, komm, das gehe ich entdecken. Und Schaffhausen ist mit dem Zug gute 3/4 Stunde weg und dann plötzlich heisst es, was, so weit, kannst du das und wie ist das? Und das hat mich ein bisschen gereizt. Also lieber nochmal etwas ganz anderes Neues machen, als so im Hinterhof, irgendwie von einem Hinterdorf, so ein bisschen zurückschauen auf das, was ich mal hatte und denken, ist jetzt schon nicht lustig und etc.
Zum Schluss, Andrea Bianca, machen wir jetzt noch etwas, was wir sonst eigentlich nie machen in diesen Regionaljournal-Interviews. Sie haben nämlich noch einen Musikwunsch. Das ist gut. 2 Titel habe ich bereit gemacht. Wir spielen dann einfach einen ein paar Sekunden an. Titel 1, «Grosser Gott, wir loben dich», eines der bekanntesten und beliebtesten Kirchenlieder überhaupt in der Schweiz. Titel 2, ich weiss, Sie sind grosse AC/DC-Fan, haben das am Anfang vom Interview schon mal erwähnt. Darum «Highway to Hell». Welcher Titel, warum?
«Highway to Hell», weil der hat mich in der Jugend begleitet und er ist an meinem Hochsieg, im zweiten Hochsieg, nochmal gespielt worden als Eingang für das, dass man nochmal Ja sagt. Weil manchmal muss man ein bisschen zuerst in sich reingehen und wissen, was hat man für dunkle Seiten, bevor man zu den Hellen kann Ja sagen kann.
Und gleich «Highway to Hell» als Pfarrer, darf man das gut finden?
Ja, ich finde unbedingt, weil wenn der Gott oder der Glaube nicht dort hinwirkt, wo wir unsere darkest sides haben, und wirklich, das ist halt hell, Und dort ist es ja manchmal auch noch lustig. Dann bringt der Glaube nichts. Und vor allem, er trifft mich nicht als ganzer Mensch. Also wir müssen genau dort rein. Ich würde sagen, ohne How to Hell geht es gar nicht.
In dem Fall hören wir kurz rein, How to Hell. Vielen Dank für das Gespräch.
Ein grosser Fan von AC/DC, der Andrea Bianca, ist das gewesen, einer der bekanntesten Pfarrer in der Schweiz. 30 Jahre war er zu Küsnacht tätig und Hans-Peter Künzi hat mit ihm geredet.